Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge in einem Format, wie wir das bisher noch gar nicht hatten. Ich begrüße auch heute nicht direkt einen Gast oder eine Gästin hier bei mir, sondern ich begrüße euch da draußen, unsere Community, ihr fleißigen Zuhörenden. Herzlichen Dank für die rege Teilnahme. Wir haben uns nämlich für diesen Monat etwas Besonderes ausgedacht, zu dem ihr einen großen Teil beigetragen habt. Wir haben nämlich unsere allererste Community-Podcast-Folge. Ich finde das übrigens richtig toll, dieses Wortspiel mit Community am Ende. Es gibt ja nur so 5 blöde Wortwitze mit Tee und mittlerweile kennen wir sie eigentlich alle. Aber wir haben euch in den letzten Wochen dazu aufgerufen, uns Fragen einzuschicken. Und zwar entweder per Sprachnachricht, da haben wir so ein schönes Tool online gestellt. Oder einfach ganz normal per Textnachricht, per Kommentar in unseren sozialen Medien. Und da sind ganz viele tolle Fragen bei rumgekommen. Das finde ich richtig klasse. Und in dieser Folge widmen wir uns der Beantwortung eurer Fragen. Damit das natürlich auch nicht nur so ein ganz langer Monolog von mir wird, wird meine reizende Kollegin, die Christiane, die Textfragen für uns einsprechen und die Sprachnachrichten blenden wir dann einfach hiermit ein, damit ihr euch auch wiedererkennt, wenn ihr unseren Podcast hört. Also an dieser Stelle würde ich normalerweise jetzt hier einen Gast begrüßen oder eine Gästin. Ich gieße mir jetzt erstmal einen Tee ein, denn ich werde ja mal wieder relativ viel sprechen in dieser Folge. Freue mich dabei schon drauf und wenn euch das gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Rückmeldung. Wollt ihr sowas häufiger haben? Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Live-Event gemacht, was wir dann gestreamt haben. Und das ist jetzt im Grunde genommen sowas Ähnliches, dass man einfach dann vielleicht auf dem Nachhauseweg oder auf dem Weg zur Arbeit sich diese Fragen, die euch da draußen beschäftigen, einmal anhören könnt. Wenn ihr auch noch darüber hinaus Fragen habt, dürft ihr uns die natürlich gerne stellen. Und wenn euch das gefällt, dann machen wir vielleicht in Staffel 3 nochmal eine Community-Folge. Ich freue mich auf jeden Fall. Was habe ich heute in der Tasse? Daniel, was hast du heute in der Tasse? Ich habe passend zur Jahreszeit unseren Flugtee. Ah, ich freue mich. Denn gestern ist er hier in Meckenheim angekommen. Ich habe ihn gestern schon probiert und freigegeben für die Produktion. Das war unser Darjeeling Zoom dieses Jahr, wie seit so vielen Jahren. Unser klassischer Flugtee aus Darjeeling Teegarten, mit dem wir schon viele, viele, viele Jahre oder sogar schon Jahrzehnte zusammenarbeiten. Und darüber hinaus haben wir gestern ebenfalls erhalten unseren Flugtee aus Sundarpani, aus Nepal, die beide unheimlich schön sind und ja, die ich gerade in der Tasse habe. Und freue mich, dass der endlich angekommen ist nach so langer Zeit. Und das ist für uns ja immer so der Saisonauftakt. Ne? Also wenn Flugtee in der Tasse ist, dann ist Frühling, egal was die Wetterfrösche draußen erzählen. Aber Klammer zu, so viel zum Tee in der Tasse. Was habt ihr für einen Tee gerade in der Tasse? Ich habe keine Ahnung, das müsst ihr selber entscheiden. Hoffentlich habt ihr Tee und nicht das böse Getränk mit K. Kakao. So, wir kommen zu unserer ersten Frage. Die hat uns Markus per Sprachnachricht eingeschickt und die hören wir uns jetzt einmal an.
Hi, ich bin Markus, komme aus Neukirchen-Flühen und bin seit ungefähr 2 Jahren im Tee-Thema. Ich gehe immer zu dem Teeladen nach Moers. Das Team ist super freundlich, nett und bietet auch immer regelmäßig tolle Tastings an. Das ist sehr zu empfehlen. Meine Frage ist, warum genau loser Tee und kein Beuteltee? Denn seitdem ich losen Tee trinke, kann ich keinen Beuteltee mehr trinken. So, da ist es mir auch definitiv wert, tiefer in die Tasche zu greifen.
Ja, herzlichen Dank für diese Frage, Markus. Das ist auch eine durchaus sehr berechtigte und auch schon ganz oft gestellte Frage. Warum loser Tee und warum kein Beutel? Der Beutel ist doch so viel praktischer. Ich hole mal so ein bisschen aus, der Teebeutel ist ja keine bewusste Erfindung gewesen, sondern der Teebeutel ist wie so vieles, zum Beispiel Laugengebäck, auch einfach nur durch einen Zufall entstanden. Und zwar war ursprünglich mal die Verpackung des Teebeutels eigentlich nur eine Musterverpackung. Also es hat ein britischer Teehändler hat Teebeutel verpackt, also Tee in Papiertüten oder nee, es war gar nicht Papier, es waren glaube ich sogar damals Stoffbeutel verpackt und hat die dann an Händler verschickt, ne, damit, weil es gab einfach keine praktische lose Verpackung für losen Tee. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch ganz nett, dann portioniere ich das direkt schon mal vor und dann wissen die genau, da soll dann ein Liter Wasser drauf. Und dann haben die das so toll gefunden und gesagt, ja, das gibt's das denn so zu kaufen hier in dieser praktischen Beutelform? Und schwupps war quasi der Teebeutel erfunden. Und sowohl loser Tee als auch Beuteltee haben natürlich beides eine gewisse Berechtigung, also eine Daseinsberechtigung. Das ist beides ja sehr unterschiedlich in der Herangehensweise. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Tee mir eigentlich bedeutet. Also so mal ganz einfach gesagt. Wenn ich jetzt klassischen Tee herstelle, reden wir mal von Camellia sinensis, also schwarzer Tee, grüner Tee, weißer und so weiter, dann habe ich am Ende des Produktionsprozesses ein sehr trockenes Produkt. Der Tee hat so eine Restfeuchtigkeit von etwa 3-4% und das macht ihn natürlich auch sehr gut haltbar, aber es macht ihn auch sehr brüchig. Das bedeutet, wenn ich jetzt losen Tee herstelle, dann fällt immer auch kleiner Bruch an. So, und das wäre natürlich viel zu schade, den wegzuwerfen. Und deswegen ist das durchaus ganz berechtigt, diese kleineren Anteile in Teebeutel zu packen. So habe ich einfach auch aus einer Spitzenproduktion eben auch noch Spitzen, Pfennigs und Broken und Dust. Und die kann ich dann in Teebeutel packen. Der Grund, warum wir hauptsächlich losen Tee handeln, also es sind nicht nur ein Grund, sondern mehrere Gründe. Zum einen hast du gerade gesagt, loser Tee ist häufig teurer. Das finde ich nicht, sondern im Gegenteil muss man sich immer überlegen, dass das Verpacken in einen Beutel natürlich einen Arbeitsaufwand darstellt. Das heißt, ich habe hier Maschinen, die ich extra kaufen muss oder bauen muss. Ich habe Verpackungsmaterial, ich habe den Arbeitsaufwand. Wir zum Beispiel stellen Pyramiden-Teebeutel her, die heißen bei uns Masterback Pyramid. Und dort habe ich bei der Endkontrolle immer noch zwei Mitarbeitende, die jeden Beutel einmal kontrollieren, ob der auch richtig verpackt ist. So, und das bezahlt man dann natürlich mit. Also diesen Convenience-Gedanken, der Tee im Beutel ist ja praktischer, ja, der ist aber auch teurer, wenn man das jetzt mal auf den Kilopreis runterbricht. Ne? Das ist schon nicht gerade wenig. So, das heißt, loser Tee ist erstmal tatsächlich häufig günstiger als Beuteltee, weil mir dieser Prozess hintenrum fehlt. Und der zweite Grund ist, dass meistens der lose Tee geschmacklich besser ist. Na, das ist nicht überall der Fall. Es gibt zum Beispiel auch feine Gradierungen von zum Beispiel Gyokuro oder Shincha. Die sind natürlich auch entsprechend lecker. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, je feiner vermahlen oder je kleiner ein Gewürz oder ein Lebensmittel ist, desto mehr Verlust an ätherischem Öl habe ich auch. Na, lieber Markus, an der Stelle mal eine Frage. Hast du eine Pfeffermühle zu Hause in der Küche? Falls ja, würde mich das nicht überraschen, denn das ist so ein schönes Beispiel. Wenn ich zu Hause gerne koche, dann habe ich in der Regel auch eine Pfeffermühle, wo ich den Pfeffer frisch mahle, weil einfach der frisch gemahlene Pfeffer mehr Aromen beinhaltet als fertig gemahlener Pfeffer aus dem Supermarkt. Ne? Macht einfach mal den Test. Wenn ihr eine Mühle zu Hause habt, dann kauft euch mal so ein Päckchen fertig gemahlenen Pfeffer und dann werdet ihr geschmacklich einen riesigen Unterschied feststellen. Und das ist der Grund, warum wir uns für losen Tee entschieden haben. Zum einen ist es einfach ökonomisch sinnvoller, weil ich einfach das Verpackungsmaterial nicht bezahle und es schmeckt besser. Und ich kann nachher natürlich auch genau die Menge festlegen, die ich mag. Also wenn ich beispielsweise meinen Tee etwas stärker oder etwas milder mag, dann kann ich mit der losen Zubereitung natürlich genau justieren. Ne, das ist, ich kann da eben entsprechend ein Tälermaß mehr oder weniger rangeben und dann mache ich mir den Tee genauso, wie er mir schmeckt. Bei einem Teebeutel bin ich ja mehr oder weniger darauf angewiesen, was der Hersteller vorher reingibt und dann kann ich höchstens noch über die Größe der Tasse bestimmen. Aber letzten Endes ist das schon eher in so einem fixen Rahmen. Das ist der Grund, warum loser Tee in aller Regel besser schmeckt. Vielen Dank für diese Frage, Markus. Wir kommen zur nächsten Frage und die spricht uns mal die Christiane ein.
Wie lagere ich meinen jeweiligen Tee richtig und was mache ich im Sommer bei 30 Grad Innentemperatur?
Also ganz klar, auf jeden Fall Tee trinken bei 30 Grad. Wir haben ja zum Beispiel auch Eistee. Aber wir wissen ja alle, eigentlich sollten wir bei heißen Temperaturen nicht eiskalte Getränke zu uns nehmen. Aber es geht ja hier um die Lagerung. Genau, wie lagere ich meinen Tee richtig? Das ist eine gute Frage. Da habe ich mich gestern noch mit einem Kollegen hier aus Meckenheim unterhalten, der sagte, warum geben wir eigentlich 3 Jahre Mindesthaltbarkeitsdatum? Ist das nicht ein bisschen lang? Ja, Moment. Also wir reden ja immer von einem Mindesthaltbarkeitsdatum und bei korrekter Lagerung verdirbt auch klassischer Tee eigentlich nicht. Also wir reden jetzt hier von Schwarz, Grün, Weiß, Oolong etc. Also sofern der nicht feucht wird oder so, dann ist der nahezu unbegrenzt haltbar. Also ein bisschen wie Salz oder Honig. Aber natürlich müssen da die Lagerbedingungen für stimmen. Das heißt, für Tee gilt immer kühl, trocken, dunkel. So, was meine ich jetzt mit kühl, was meine ich mit trocken, was meine ich mit dunkel? Idealerweise haben wir eine Temperatur von unter 15 Grad Celsius. So, ich gehe mal so ein Beispiel aus Japan. Wir waren ja gerade kürzlich mit einer Reisegruppe in Japan und dort wird zum Beispiel der Tencha, das ist also die Ausgangsform, der dann zum Matcha vermahlen wird, der wird bis zum Zeitpunkt der Vermahlung bei minus 5 Grad gelagert. So. Das habe ich schon vor einigen Jahren es aufgegeben, meiner Frau zu erläutern, dass wir unbedingt einen Tee-Gefrierschrank brauchen. Ich sagte, wozu denn? Also nach unten hin sind eigentlich so gut wie keine Grenzen gesetzt. Du kannst Tee wunderbar auch im Gefrierer lagern. Das ist sogar tatsächlich sehr gut für den Tee. Nach oben hin wird es eher kritisch. Also alles, was tendenziell so bei 15, 16 Grad ist, das ist schon nicht gut für den Tee. Deswegen bitte nicht irgendwo auf der Südseite oder in einem Raum, wo es wirklich sommerlich sehr warm wird. Wenn du zum Beispiel einen Vorratskeller hast, wäre das eine gute Möglichkeit. Ansonsten packst du den bitte irgendwo in die Schattenseite, dass da keine Sonnenstrahlen draufpacken und auch nicht direkt neben Wärmequellen wie dem Herd oder so. Was viele Leute machen, dass sie zum Beispiel, ne, wenn sie wirklich viel Tee trinken, dass sie so eine Kilopackung kaufen bei uns, gibt's ja auch nochmal Rabatt drauf, und den dann irgendwo im Keller lagern und sich eine kleine Teedose so für 100 Gramm oben irgendwo in die Küche stellen. Ne, so hast du eigentlich unten die Lagerung des, ne, des Löwenanteils Tee und oben hast du dann einfach immer das, was du die Woche über brauchst. Das funktioniert. Trocken, das heißt, auch hier wieder nicht in der Nähe des Herdes. Wenn du, ne, gerne Nudeln oder Reis kochst, dann weißt du, das dampft ziemlich aus, ne? Oder wenn du so ein Küchengerät hast, das dann für dich selber kocht, dann weißt du, das gibt schon mal eine viel Dampfentwicklung. Das heißt, da sollte der Tee auch irgendwie vor geschützt werden. Auch da bietet sich so eine Teedose an zum Beispiel. Wir haben ja auch so eine schöne Wiederbefüllungsdose, die hat innen drin so einen Silikonring. Das heißt, da dringt keine Feuchtigkeit ein. Und ja, ansonsten dunkel, auch das gilt natürlich für die Teedose, dann ist er gut geschützt. Wenn du es richtig, 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 richtig machen möchtest, dann nimmst du die Teeverpackung, also wenn du zum Beispiel 50 oder 100 oder 250 Gramm kaufst und packst die genau so, wie sie ist, in die Teedose, hast du also doppelten Schutz. Ne? Für manche ist das ein bisschen aufwendig, aber das wäre wirklich gut. Wenn du jetzt so im Bereich Japan unterwegs bist oder auch Matcha, da empfiehlt sich ganz klar diese wiederverschließbaren Weißblechdosen oder diese Ziploc-Tüten. Die kannst du ohne Probleme, wenn sie dann auch wirklich verschlossen sind, in den Kühlschrank packen. Also in die Tür des Kühlschranks passen die Matcha-Dosen alle rein. Bei uns steht der auch im Kühlschrank. In den Geschäften haben wir auch extra Matcha-Kühlschränke. Da ist es also wirklich ganz essentiell, dass der gut geschützt vor Wärme und Sonneneinstrahlung ist. Und dann hast du relativ lange Freude. Solltest du jetzt die 3 Jahre wirklich ausnutzen, also wir kriegen regelmäßig so E-Mails oder Anrufe und sagen, ja, ich habe hier so einen Tee gefunden, ne? Der ist vor einer Woche abgelaufen, kann ich hier nur trinken? Dann frage ich immer, ob es denn überhaupt die richtige Sorte ist, ob der Tee denn schmeckt. Denn wenn der mehr als 3 Jahre bei dir zu Hause steht, dann glaube ich, schmeckt der dir einfach nicht. Ne? Also meine Empfehlung lautet immer so binnen eines Jahres aufbrauchen, weil im nächsten Jahr zum gleichen Zeitpunkt gibt's ja schon wieder frischen Tee. Vielen Dank für diese wirklich sehr wichtige Frage. Kommen wir zur nächsten Frage und die hat uns von Max per Sprachnachricht erreicht und die hören wir uns jetzt einmal an.
Hallo lieber Daniel, meine Frage lautet, wie lange dauert es zum Beispiel vom Einkauf bei einem Teehändler, bis der Tee, zum Beispiel ein guter Oolong-Tee bei euch im Fachgeschäft, wie zum Beispiel in Wiesbaden, zum Verkauf angeboten wird. Wie lang ist da die Zeitspanne? Und nach welchen Kriterien tut ihr dann die Tees auswählen? Habt ihr da irgendwie ein spezielles Raster? Oder ist es von der Qualitätskontrolle? Oder wie läuft da der ganze Prozess ab? Würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du es mal erläutern.
Ja, vielen lieben Dank. Das waren ja gleich 2 Fragen auf einmal. Aber die bauen natürlich so ein bisschen aufeinander auf. Also, fangen wir mal mit der 2. Frage an. Nach welchen Kriterien wählen wir unsere Tees aus? Wir sind hier in Meckenheim mehrere Tea-Taster. Wir haben allen voran natürlich unseren Geschäftsführer Jonathan Geschwendner. Dann haben wir den Lukas Parobi, den ihr auch aus anderen Podcast-Folgen schon kennt. Dann haben wir die Nadine Fischer, die bei uns für den Bereich Kräuterfrüchte Räubisch zuständig ist. Dann haben wir noch die Jennifer Rühl, Jennifer Peel, geheiratet, die ebenfalls im Bereich Kräuterfrüchte ist. Und dann bin noch ich da. So, wie wählen wir jetzt Tees aus? Also wir pendeln das nicht aus, ne? Wir lassen jetzt nicht den Teebeutel über die Tassen kreisen, sondern wir verkosten alle immer auch alles mit. So, es gibt ja bestimmte saisonale Unterschiede. Das heißt, wir haben einen Saisonzeitraum, wo wir einkaufen. So, und dann ist irgendwann die Ernte durch und dann müssen wir uns entscheiden, was kaufen wir. Und dann gibt es noch einmal den Saisonzeitraum, wo wir den Tee hauptsächlich verkaufen. Das ist bei uns in Deutschland vor allen Dingen die Herbst-Winterzeit. Und da probieren wir auch alle Tees, die wir hier produzieren. Also wir haben das ganze Jahr über die Tassen voll. Es kommt nur darauf an, was quasi der Zweck der Verkostung ist. So. Wonach wählen wir jetzt Tees aus? Bei unserem normalen, regulären Sortiment ist das relativ simpel. Wir haben ja feste Teesorten im Sortiment, die wir also das ganze Jahr über Jahr für Jahr führen. Das ist zum Beispiel der Japan Sencha Nummer 700, das ist der Jilin Zoom Nummer 230, das ist der Assam Dicom Nummer 150. Also die gibt es das ganze Jahr über, jedes Jahr etc. Das heißt, da schauen wir natürlich, wenn wir in der Erntezeit sind, kaufen wir das ein, was möglichst nah an dem Tee aus letzter Saison ist. Also wir haben dann quasi am Anfang der Einkaufszeit brühen wir uns alle Tees nochmal auf, damit wir uns quasi wieder daran erinnern, wie schmecken die eigentlich. Und dann versuchen wir, diese Tees nachzukaufen, nur eben aus frischer Ernte. Also das ist quasi, wir haben ein Referenzmuster und da wollen wir hin. Und dann entscheiden wir, ja, ist das so, wie wir es haben wollen, oder nee, müssen wir vielleicht doch lieber eine andere Charge nehmen oder hiervon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger. Das geht je nach Sorte mal einfach mal leichter. Wenn wir zum Beispiel Tees im Sortiment haben, die aus einem bestimmten Teegarten oder aus einem bestimmten Teefeld kommen, wie zum Beispiel ein Garten in Darjeeling oder in Assam oder ein Teefeld auf Jeju in Südkorea, dann ist das relativ klar. Dann kommt dieser Tee genau daher. Und dann kann das auch schon mal schwanken. Also je genauer ich quasi den Anbieter habe, desto mehr natürliche Schwankungen muss ich auch in Kauf nehmen. Das ist wie bei einem Wein, wenn ich den jetzt von einem bestimmten Winzer mit einer bestimmten Rebsorte kaufe, dann kann das von Jahr zu Jahr ein bisschen anders ausfallen, je nachdem wie Klima, Wetter und Ernte ausfällt. So. Bei Mischungen wie zum Beispiel English Breakfast, Ostfriesen, Earl Grey, Karl-Heinz Marani, da ist es so, dass wir ein bisschen flexibler sind und uns wirklich die Tees aussuchen, die am besten dazu passen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir vom einen auf das andere Jahr mal den Vorlieferanten wechseln oder dass zum Beispiel die Rosenblüten mal aus dem Land kommen. Das ist dann für die endliche Mischung nachher gar nicht so relevant. Wie sieht es jetzt aus mit neuen Teesorten? Das wird wieder ein bisschen komplizierter. Das heißt, da stehen wir auch in der Regel in der Verkostung. Und gestern zum Beispiel hatten wir genau dieses Thema. Wir haben Tees aus China probiert. Ne? Der Lukas hat einen ganzen Schwung Muster bekommen aus der Frühlingsernte. Und da war ein Tee dabei. Da haben wir alle gesagt, boah, der ist aber lecker. Also der hat wirklich uns alle so richtig umgehauen. Also, kauf das, Lukas. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wenn das passiert, wenn alle sich wirklich einig sind, sagen, boah, der ist aber richtig gut. Das wird ein Edmunds-Tee. Den müssen wir einkaufen. Dann ist das leicht. Schwieriger wird es, wenn wir uns darüber unterhalten, ob ein Tee neu ins normale Sortiment aufgenommen werden soll. Also ist der gut genug? Kriegen wir den regelmäßig? Haben wir etwas Vergleichbares? Wie wird der preislich sich einordnen im Vergleich zu anderen Teesorten? Dann natürlich auch, geht der durchs Labor? Ist der überhaupt sauber genug? Ne? Weil der Tee kann ja schmecken, wie er will, aber er muss ja auch noch im Labor geprüft werden. Und das sind so die Zeiten, wo wir schon ein bisschen mehr diskutieren. Ne? Und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir so viele sind, dass wir also uns im Austausch befinden und nicht die Entscheidung an einer einzigen Person hängt, sondern dass wir sagen, ja, ne, hier quasi Mehrheitsentscheid bestimmt. Und wenn zwei Leute dafür sind, einer ist dagegen, dann ist es so, dann geben wir dem Thema einen Versuch. So, das sind so die Kriterien. Letzten Endes versuchen wir natürlich immer, dieses Spektrum abzubilden. Überall auf der Welt wächst Tee und das versuchen wir auch abzubilden. Aber klar haben auch wir Präferenzen. Ne? Wir alle sind super, super, super gerne in Japan unterwegs, lieben japanische Tees, lieben auch nepalesische Tees. Dafür ist bei uns Ceylon eher nicht so stark. Das liegt so ein bisschen auch daran, dass ja, Sri Lanka ist nett, aber da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Varianz wie zum Beispiel in anderen Ländern. Und das ist letzten Endes dann so ein bisschen auch die Entscheidung des Unternehmens, ne, von den Leuten, die einkaufen, zu sagen, ja, das nehmen wir auf und das nicht. So, das war jetzt Frage 2. Du hast aber zuerst gefragt, wie lange ist denn die Zeitspanne vom Teegarten bis ins Fachgeschäft? Und das ist wirklich eine erstaunlich gute Frage, denn ich glaube, den meisten Teetrinkenden ist gar nicht bewusst, wie lange das dauert. Also, wenn der Tee, der wird in der Regel so ab dem Frühjahr geerntet. Das heißt, so Ende März, Anfang April geht's los mit der Saison. Dann haben wir so einen Saisonzeitraum, ne, der First Flush, das sind mehrere Wochen. Dann wird erstmal gesammelt, also alles das, was wir in First Flush zum Beispiel aus Nepal oder aus Darjeeling kaufen, das wird nicht sofort irgendwo in einen Container gepackt, sondern wir machen die Container natürlich voll, damit wir natürlich auch möglichst effizient den Tee hierher kriegen. Und das findet dann so am Ende der Einkaufszeit statt, wenn wir sagen, so, jetzt haben wir alles gekauft, was wir brauchen, jetzt macht das bitte fertig. Dann geht das in aller Regel in einen Überseecontainer, 20 oder 40 Fuß, je nachdem, was wir brauchen. Und dann kommt das aus dem Ursprungsland hierher. Und das hat sich so ein bisschen verändert in den letzten 2-3 Jahren. Früher hat man so gerechnet, ja, so etwa 6 bis 8 Wochen aus China. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Durch Corona hat sich die ganze Logistikkette so ein bisschen verschoben. Da spielen natürlich auch große internationale Player, die einfach Containerplätze brauchen, noch eine Rolle. Also wenn man jetzt online irgendwo aus China Waren kauft, dann geht das manchmal per Flugzeug, aber viel natürlich über Container. Und deswegen dauert das mittlerweile sogar ein bisschen länger. Also in der Regel gehen wir jetzt mittlerweile so von 10 bis 12 Wochen aus. Und dann kommt der Tee hier an, nach Rotterdam. Da haben wir den größten europäischen Hafen überhaupt. Dort wird das Ganze dann verzollt, wird in die EU eingeführt. Dort haben wir noch ein Außenlager. Dann holen wir das Ganze nach Meckenheim, kontrollieren hier auch nochmal. Dann wird das in Meckenheim gemischt und verpackt und geht dann in den Verkauf an die Geschäfte und an den Online-Shop. Und das sind, wenn man das mal so grob überschlägt, in der Regel ein halbes Jahr. Also vom Zeitpunkt der Ernte bis zur Verfügbarkeit im Laden kann man mindestens ein halbes Jahr rechnen. Und das braucht der Tee auch. Das heißt, wir kalkulieren mal so einen Puffer ein, dass wir nicht null laufen, bevor der neue Tee da ist. Das kann auch mal jedes Jahr so, ne, ein paar Wochen Unterschied sein, je nachdem, wie schnell sich so ein Tee verkauft oder nicht oder wie schnell der neue Tee da ist. Aber ungefähr ein halbes Jahr musst du rechnen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Flugtee. Das ist wirklich die allererste Pflückung. Das gibt es bei uns im Bereich Darjeeling, haben wir den Garten Zoom seit vielen Jahren. In Nepal haben wir den Sundarpani-Flugtee aus unserem Projekt und Junchiabari. Und dann gibt es natürlich noch im Bereich Japan die Shinchas. Die kommen tendenziell ein bisschen später. Also wenn du wirklich ganz, ganz, ganz frischen Tee haben möchtest, ist Flugtee das Mittelmal. Und alles andere braucht circa ein halbes Jahr. Vielen Dank für diese Frage, lieber Max. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, was auch nicht so leicht in 2 Sätzen zu beantworten ist. Ne? Kommen wir zur nächsten Frage, die uns die Christiane wieder vorliest.
Wie viel grünen Tee darf ich täglich eigentlich trinken?
Das ist die Frage kriegen wir sehr häufig. Also wann ist so mein Limit erreicht? Also Tee, klassischer Tee, grüner Tee, kommt von der Teepflanze Camellia sinensis, Camellia arsamica und ist von Natur aus koffeinhaltig. Das ist übrigens auch das gleiche Molekül, was wir im Kaffee finden und auch in der Schokolade. Nur, dass sich das beim Tee nicht frei verfügbar, also bioverfügbar befindet, sondern das ist noch an sekundäre Pflanzenstoffe gebunden. Und der Körper muss es erstmal aufdröseln und dann kann er das Koffein aufnehmen. Also Tee macht genauso wach wie Kaffee, allerdings über einen etwas längeren Zeitraum. Wir waren ja kürzlich, was eben schon mal erwähnt, in Japan. Und da habe ich dann mit unserem Teebauern haben uns unterhalten, weil der hat lustigerweise 2 Kinder, die sind genauso alt wie meine beiden Kinder. Wurden schon Heiratspläne geschmiedet, ja. Und da habe ich gefragt, sag mal, in welchem Alter trinken denn deine Kinder Tee? Und dann sagt er, ich verstehe die Frage nicht. Also seit Geburt an trinken die bei ihm grünen Tee. Ich meine, der stellt Tee in dritter Generation her und diese Frage hat ihn so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Kinder im Kindergarten waren, gab es dann auch, habe ich gesagt, wir bringen für Sommerfest Eistee mit. Da war ein riesen Aufschrei in der Elternschaft. Nein, das geht nicht. Wie kannst du denn Tee mitbringen für den Kindergarten? Ich so, Moment, wir haben ja einen auch mit Rooibos und einen mit Früchtetee. Ne? Die sind koffeinfrei. Ach so, ja, okay, gut. Aber bei uns ist dieses Thema Koffein Zufuhr, Aufnahme, Kinder, ab wann. Also das ist so ein allgegenwärtiges Thema. Ne? Wohingegen man schon einjährigen Schokolade gibt. Ne? Das lasse ich mal so im Raum stehen, das finde ich so ein bisschen fragwürdig, aber Klammer zu. Du darfst so viel Tee trinken, wie es dir gut tut. Und da gibt es keine allgemeine Regel, sondern das hängt ein bisschen von deiner Physiologie ab. Das heißt, wie gut verstoffwechselst du Koffein? Reagierst du darauf normal oder hyposensibel? Das kann ich so nicht beantworten. Im Grunde genommen ist es so, der Körper gewöhnt sich relativ schnell an Koffein. Das ist ein Alkaloid. Und der reagiert damit, indem er also Koffein dockt an Schlafrezeptoren an und dann reagiert der Körper einfach darauf, dass er mehr Schlafhormone dann produziert. Ne? Und du wirst das merken, wenn du also über einen längeren Zeitraum Koffein zu dir nimmst und das auf einmal weglässt, dann wirst du sehr schnell müde, ne? Weil dein Körper einfach sich daran gewöhnt hat und entsprechend mit mehr Botenstoffen reagiert. Ja? Aber der Vorteil ist, man entwöhnt sich auch sehr schnell. Also man sagt so, etwa 14 Tage brauchst du, um dich an Koffein zu gewöhnen und auch wieder zu entwöhnen. So, und was ist jetzt deine maximal erlaubte Dosis? Das kann ich dir nicht beantworten, das musst du selber herausfinden. Ja, wenn du jetzt sagst, ich trinke pro Tag 1 Liter grünen Tee und ich kann abends trotzdem gut schlafen, dann ist das deine Dosis, die du gut verträgst. Wenn du merkst, ich trinke am Tag 1 Liter grünen Tee und ich komme nachts einfach nicht zur Ruhe, weil ich den zum Beispiel nachmittags trinke, dann sollte das für dich ein Anzeichen sein, das mal zu wechseln. Also viele Leute sagen, so ab nachmittags trinken sie nichts Koffeinhaltiges mehr, weil das Koffein natürlich auch eine gewisse Dauer hat, wo es abgebaut wird. Also das ist so eine Faustregel, dass man sagt, nachmittags vielleicht kein Koffein mehr, wenn du abends Schlafprobleme hast. Ansonsten ist da wirklich so ein bisschen ausprobieren angesagt. Also in 14 Tage sollst du das mal machen. Also wenn du etwas änderst, dann gib dir selber 2 Wochen Zeit und schau, ob es einen Effekt auf dich hat. Ne? Wenn du aber sagst, ich habe damit keine Probleme, ich trinke jeden Tag 2,5 Liter Grüntee, ne, einen Matcha und abends noch einen Espresso hinterher und trotzdem bin ich um 10 Uhr müde, ja, dann bist du quasi ich, weil genau das ist mein Ritual. Ich habe so circa 2,5 Liter Tee plus noch Matcha und ab und zu trinke ich natürlich noch einen Kaffee und ich habe keine Probleme damit. Also mein Körper hat sich so stark an Koffein gewöhnt, dass ich dieses Level ganz normal vertrage. Vielen Dank für diese wichtige Frage. So, und dann gehen wir direkt weiter. Christiane, magst du mir vielleicht die nächste Frage vorlesen?
Welchen Einfluss hat der Filter bzw. das Sieb in zum Beispiel Größe, Material oder Form auf das Aroma des Tees?
Oh, die Zubereitung, ja. Ich finde es immer so lustig, weil wir ganz häufig von unseren Tee-Fans zu hören bekommen, Tee ist ja so kompliziert. Ne? Dann frage ich immer, wieso ist Tee kompliziert? Wie machst du einen Kaffee? Ja, habe ich schon Vollautomate. Ne? Ja, kostet 2.500 Euro und dann drücke ich einen Knopf drauf, macht er alles automatisch. Ich so, ja, das ja, klingt vielleicht im ersten Moment einfacher, aber was dahinter steckt, ist wirklich komplex. So, das Sieb oder der Filter. Haben wir gestern noch drüber gesprochen? Mit einem Lieferanten, der uns genau diese Edelstahlfilter liefert. Und der sagte, ja, es gibt viele Tassen oder Kannen, wo direkt schon so ein Sieb integriert ist. Und sagt, ja, und die meisten davon sind wirklich scheiße. Oder wirklich schlecht. Oh Gott, darf ich überhaupt scheiße im Podcast sagen? Ich mach das jetzt einfach mal. Also die meisten Filter, die man so kaufen kann, die in so einer Kanne integriert sind, sind in der Regel viel zu klein. Es gibt auch Ausnahmen, keine Frage. Ne, das ist jetzt nicht pauschal, sondern es gibt auch gute, angemessene Filtergrößen. Aber wir empfehlen natürlich immer die Zubereitung in loser Form, also in einer losen, ne, Teelose in eine Kanne geben und dann über einen Filter in eine zweite Kanne abfiltern. Daher kommt ja auch der Name. Wir haben zum Beispiel unsere Tee-Dauerfilter aus Edelstahl oder aus so einem Kunststoff-Metallgemisch. Und was ich ganz häufig sehe, ist, dass diese Filter einfach in eine Kanne gesteckt werden und dann kommen da ein paar Teelöffel Tee rein und der Tee hat gar keinen Platz. So, und beim Tee zubereiten gibt es nur eine einzige Regel. Ne? Mir ist letzten Endes egal, was ihr in euren Tee macht. Ob ihr da Kuhmilch, Hafermilch, Sojamilch, Zitrone, Zucker, Kandis, Ahornsirup reinmacht. Das ist mir völlig egal. Eine Regel solltet ihr aber beachten, und zwar, Tee braucht Platz. Es gibt einen schönen Spruch, den habe leider nicht ich erfunden. Ich würde mir das sehr gerne irgendwo mal die Copyrights draufschreiben. Das war ein Berliner Teehändler. Der hat mal gesagt, Tee ist wie eine Ballerina, sie braucht Platz zum Tanzen. Und das ist die einzige Regel, Der Tee muss Platz haben, sich zu entfalten. Er darf bitte auf gar keinen Fall in so ein Teegefängnis, ne, das, was ihr als Tee-Ei kennt, oder in so einen Dauerfilter für 1,5 Liter. Das funktioniert nicht. Ne? Das ist wirklich nur zum Filtern. Wenn ihr diese Dauerfilter in eine Tasse steckt, dann ist das okay, weil dann habe ich eine angemessene Relation von Tee und Wasser. Aber wenn ihr so diese Dauerfilter nehmt und dann irgendwie da 15 bis 18 Gramm Tee reingebt für 1,5 Liter, dann ist das zu klein. Nehmt euch mal als Beispiel, schaut euch mal den Java-Oolong Barisan an oder den Zilong-Oolong. Ja, das sind ganz eng kugelig gerollte Tees und die gehen, wenn sie aufgebrüht werden, um den Faktor 10 auf. Das heißt, nachher ist das Volumen 10-mal so groß, ne, das füllt nachher so eine ganze Kanne aus. Und dann ist es ganz klar ersichtlich, warum ein zu kleiner Filter überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, auch so ein Tee-Ei, was ihr vielleicht noch von den Großeltern kennt, der Tee hat keinen Platz, sich zu entfalten und entsprechend flach und weak wird der Tee nachher schmecken. So, das soll ein Assam sein, das schmeckt wie ein Darjeeling Second Flush. Ja, wahrscheinlich ein Tee-Ei genommen. Also das ist die einzige unumstößliche Regel, gebt dem Tee Platz und verwendet den Filter oder das Sieb nachher zum Rausfiltern. Ne, wem das zu umständlich ist, dann nimm halt eine Tassenportion und steck den Dauerfilter da rein. Das geht natürlich auch. Aber je größer die Menge, desto mehr Platz braucht der Tee auch. Vielen Dank für diese wichtige Frage zum Thema Zubereitung. So, dann haben wir wieder eine Frage per Sprachi bekommen vom lieben Marco. Und die hören wir uns jetzt einmal an.
Hallo, liebes Teekspender-Team. Meine Frage wäre, ich trinke sehr gerne den Japan Gyokuro und mache den ersten Aufguss immer mit 70 Grad, 2 Minuten. Aber meine Frage wäre, wie ich den zweiten Aufguss am besten mache, weil in dem Fall lohnt sich das ja bei dem Gyokuro. Ich mache zwar nur 2 Aufgüsse, 3 sind mir schon zu viel, aber bei dem zweiten habe ich noch nicht so das Handling raus bisher. Also meine Frage ist, ich mache den immer mit 80 Grad, 1 Minute den zweiten Aufguss. Oder habt ihr da eine bessere Idee, wie ich da besser mit umgehen kann? Genau, das wäre meine Frage und weiterhin viel Glück. Bis dann.
Ja, vielen Dank, lieber Marco, für die Frage. Zweiter Aufguss oder Mehrfachaufguss ist auch so ein Dauerthema bei uns. Und das lohnt sich natürlich. Also je hochwertiger mein Grüntee ist, desto eher lohnt sich das natürlich auch, mehrere Aufgüsse zu machen. Da haben wir noch wieder diesen Bogen zur Frage 1, ne, warum loser Tee, kein Beuteltee. So alles ab Sencha Extra Fein und höher lohnt sich eigentlich für einen zweiten Aufguss. Ne, Gyokuro auf jeden Fall. Das wäre wirklich schade drum, wenn ich den nur einmal aufgieße. Wie macht man das jetzt in Japan und wie mache ich das zu Hause? Bei allen Mehrfachaufgüssen, wenn wir jetzt nur so nach japanischer Tradition gehen, ist es so, dass ich mit relativ niedrig temperiertem Wasser anfange. Das heißt so 50 oder 60 Grad, das ist so die Einstiegstemperatur, weil dann habe ich ja nach oben hin noch Reserven. Ne? Und als Faustregel gilt für jeden weiteren Aufguss ca. 10 Grad höher. Ne? Also wenn ich mit 60 Grad anfange, ist der zweite mit 70, dann mit 80, 90 und fast kochend. So, und dann, das ist so eine Faustregel. Ne? Das funktioniert in den meisten Fällen relativ gut. So, beim Aufgießen oder beim Zubereiten ist es so, ich habe jetzt 2 Faktoren. Das eine ist die Temperatur und das andere die Zeit. Und das müsst ihr euch so vorstellen wie einen Wasserhahn, den ich öffne. Also, wenn die Temperatur relativ niedrig ist, also der Wasserhahn nur ganz wenig geöffnet ist, dann brauche ich länger, bis das Glas voll ist, beziehungsweise bis der Tee extrahiert hat. Wenn ich die Temperatur hoch mache, also hoch einstelle, das ist so, wie wenn ich den Wasserhahn voll aufdrehe, dann ist das Glas recht schnell voll. Das heißt, die Ziehzeit sollte dann kürzer sein. Das heißt, ich fange mit niedriger Temperatur an und längeren Ziehzeiten. Ich würde sogar bei 60 Grad auf 2,5 Minuten gehen. Und dann werde ich immer kürzer. In der Regel kann man sagen, ich mache immer so eine halbe bis dreiviertel Minute weniger. Also wenn der erste Aufguss 2,5 Minuten ist, ist der zweite vielleicht dann 1,5 Minuten, der dritte Aufguss dann 1 Minute. Ja, so kann man sich rantesten. Das hat den Effekt, die zusätzliche Temperatur holt nochmal andere Stoffe aus dem Teeblatt raus. Ja, es gibt bestimmte Stoffe, die sind hitzesensibel, die extrahieren also erst ab einer bestimmten Temperatur. Davor werden die nicht gelöst, dann bleiben die im Teeblatt. Wenn ich das aber zu lange mache, dann wird der Tee unangenehm bitter. Das heißt, ich muss dann eben mit der Ziehzeit etwas runtergehen. Anders ist das in China. Wenn ich dort zum Beispiel mit einem Gaiwan arbeite, dann habe ich in aller Regel schon von vornherein eine sehr, sehr hohe Temperatur, fast kochend. Ich habe auch eine deutlich größere Teemenge, lasse dann aber wirklich ganz kurz ziehen. Also in China zum Beispiel haben wir das erlebt letztes Jahr. Da wurde dann ein südchinesischer Schwarztee, so ähnlich wie der Golden Yunnan, wurde genommen. Da hat man dann sehr, sehr viel Tee genommen, also so wirklich so 5-6 Gramm auf 100 Milliliter. Und dann kam da fast kochendes Wasser drauf und der wurde quasi sofort abgegossen. So, und da habe ich natürlich dann die Geschmacksintensität durch die Menge an Tee, die ich nehme. Aber das braucht ein bisschen Übung. Also wer da wirklich Freude dran hat, diese Mehrfachaufgüsse zu machen, es gibt einmal die japanische Version, eben mit dem Grüntee niedrig temperiert anfangen, längere Ziehzeit und dann höher und kürzere Ziehzeit. Oder mit der chinesischen Methode, mit einem Gaiwan zum Beispiel und mit einem kleinen Tonkännchen. Und da brauche ich aber andere Teesorten. Das mache ich also mit Schwarztee, mit Pu'er oder auch mit Oolong. Das geht nicht so gut mit Grüntee. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Marco, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren auf deinem Teeweg. Und wir haben dieses Jahr in Japan haben wir eine Teemeisterin getroffen in der Nähe von Kyoto. Die hat mit uns eine Blatt-Tee-Zeremonie gemacht, haben gefragt, wann denn der Zeitpunkt erreicht wäre, dass sie sagen würde, dass sie das jetzt gut beherrscht. Und dann guckte sie uns an, die war Anfang 70 und sagte, ja, auf den Zeitpunkt wartet sie immer noch. Vielen Dank für diese Frage. Die Christiane hat wieder eine Frage, die uns in Schriftform zugekommen ist. Und lass mal hören.
Wie reinige ich Teegläser oder Tassen am besten? Wie kann ich Rückstände am besten entfernen?
Vielen Dank. Das ist eine Frage, die überall dort auftaucht, wo ich relativ hartes Wasser habe. Also Teetassen, Teegläser, die gehen hier bei uns in der Zentrale. Wir sitzen ja in Meckenheim im Rheinland. Wir haben jetzt nicht das beste Wasser, aber auch nicht das schlechteste Wasser. Und das geht alles in die Spülmaschine. Das geht tatsächlich einfach auch mit Geschirrspülmittel in die Maschine. Wir haben hier überall so Industriemaschinen, die reinigen also in 20 Minuten das einmal durch. Auch das Verkostungsgeschirr wird mit der Spülmaschine gemacht. Also wir haben hier ein relativ neutrales Geschirrspülmittel, also ohne starke Parfümstoffe. Aber das wird alles hier einmal komplett durch die Spüle gejagt. So, das hat den einfachen Hintergrund. Wir haben hier fast ausschließlich Teegeschirr aus Glas oder aus Porzellan. Das heißt, da ist die Oberfläche versiegelt und es dringt nichts ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tonkanne hätte, die würde ich auf gar keinen Fall natürlich in eine Spülmaschine machen, ne? Never ever, sondern die wird per Hand ausgespült, weil der Ton porös ist und sich dann was absetzt. Wenn du jetzt das Problem hast, dass du nach dem Teegenuss, ich nehme mal an, Schwarztee oder vielleicht Kräutertee, dass du dann so Reste hast, also vor allen Dingen bei weißem Porzellan ist es dann so braune Schlieren innen drin oder ich habe seit ein paar Jahren so einen To-Go-Becher aus Edelstahl, den habe ich immer im Auto mit dabei. Da steht der Tee natürlich auch eine gewisse Zeit drin, den kriege ich auch nicht mehr sauber. Könnte ich vielleicht mit einer Flex abschleifen, aber da komme ich so schwer rein. Dann spricht das immer dafür, dass du einen recht guten Tee hast, also einen Tee mit einem hohen Gehalt an ätherischen Ölen und recht hartes Wasser. Das bedeutet, die ätherischen Öle im Tee verbinden sich mit dem Kalk im Wasser und flocken dann aus. Also das ist nicht schädlich, du kannst es auch trinken. Das ist halt natürlich irgendwann etwas unästhetisch. Das einfachste Mittel, um das zu verhindern von vornherein, ist einen Wasserfilter zu verwenden. Also ich zum Beispiel habe zu Hause, ich wohne im Siebengebirge, habe so einen Untertisch-Wasserfilter, das ist so ein Kohlefilter, der wird einmal im halben Jahr gewechselt und dann habe ich oben an meinem Spülbecken eine Spülbeckenarmatur mit zwei Auslässen. Das eine ist normales Leitungswasser, das andere ist gefiltertes Wasser. Das ist in der Anschaffung, kostet ein paar hundert Euro und die laufenden Kosten sind so ca. 100 Euro im Jahr. Ich finde, ich schmecke es raus. Das ist auch besser für die Maschinen, ne, für den Wasserkocher zum Beispiel oder auch für die Kaffeemaschine meiner Frau. dann leben die natürlich länger, wenn ich da wenig Kalkablagerungen drin habe. Na, auch für den Duschkopf ist das super. Also das ist das Beste, um es zu verhindern. Wenn jetzt aber schon an dem Punkt bist, dass du Kalk- oder Teeflecken hast, die du nicht mehr aus der Tasse rauskriegst, dann ist zum Beispiel Speisesalz, ganz normales Kochsalz, Natriumchlorid. Da kannst du mit einem Lappen rein und kannst mit diesem Salz, mit ganz wenig Wasser, so ein Tropfen Wasser da drauf, dann kannst du das quasi abschmirgeln. Das Salz ist so stark, dass es den Teebelag quasi abschleift, aber nicht so aggressiv, dass es dann in die Keramik oder Glasversiegelung eindringt. Das ist so ein guter Tipp. Einfach ein bisschen Salz auf einen feuchten Küchenlappen und dann da reingehen. Scheumilch funktioniert in der Regel auch ganz gut. Aber das ist so das Einfachste, was mir gerade einfällt. Und dann wirklich schauen, entweder, dass du dir so einen Filter zulegst. Das geht zum Anfang auch mal beim Ausprobieren über so einen Tischwasserfilter. Ne? Gibt es ja von verschiedenen Herstellern, Brita und wie sie so heißen. Das wäre am Anfang ein guter Start. Natürlich, je weicher du das Wasser machst, desto mehr verändert sich auch der Geschmack. Das musst du dann natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Schmeckt dir der Tee dann noch, wenn er weicher ist? Wenn du zum Beispiel kräftigen Assam-Tee trinkst oder so einen Ostfriesen-Tee, den du vielleicht noch mit Milch oder ähnlichem genießt, dann ist so ein Filter natürlich, der hat einen Einfluss darauf. Das musst du dann ein bisschen anpassen, nimmst vielleicht ein bisschen mehr Tee. Aber das wäre immer so die beste Art. Prävention ist immer hier das Stichwort. Probier das mal aus mit dem Salz und mach mal den Versuch mit gefiltertem Wasser. Vielleicht hast du ja auch irgendwo im Getränke- oder Supermarkt Zugang zu Mineralwasser, das besonders mineralstoffarm ist. Da fallen mir zum Beispiel zwei Sachen ein. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern das ist einfach hier Erfahrung. Es gibt das belgische Spa, SPA, in so einer blauen Flasche. Und es gibt das deutsche Black Forest. Das kommt, wie der Name vermuten lässt, aus dem Schwarzwald. Und die beiden sind wirklich gut geeignet, weil die sehr, sehr, sehr mineralarm sind. Einfach mal einen Versuch zu machen. Also wenn dir das damit schmeckt, dann ist das super. Dann solltest du definitiv über die Anschaffung eines Filters mal nachdenken. Oder du kaufst einfach Flaschenwasser, wenn dir das auf Dauer nicht zu teuer ist. Vielen Dank für diese Frage. So, zum Schluss kriegen wir noch eine Sprachnachricht hier rein von Martin, der Folgendes wissen möchte.
Moin, moin, Daniel. Mein Name ist Martin und ich wollte mal fragen, wie es derzeit in der Forschung über den gesundheitlichen Stand über das Katechin EGCG aussieht. Früher hieß es ja mal, dass es vielleicht gesundheitliche Wirkungen aufweist, dann wieder nicht. Jetzt würde es mich mal interessieren, ob es da was Neues gibt. Vielen Dank und liebe Grüße.
Ja, lieber Martin, danke für diese Frage. Das Thema Gesundheit und Tee ist ja immer auch so ein Dauerbrenner bei uns auch hier im Podcast. Eine schöne Grüße an die Friederike Grönemeyer hier an dieser Stelle. So, Katechine im Tee. Das ist vor allen Dingen bei Grüntee ist es immer so ein Thema. Immer mal wieder, wenn es neue Studien dazu gibt, dann gibt es auch wieder eine Pressemitteilung, also Grüntee schützt vor diesem, schützt vor jenem, macht das besser und das schlechter und wie auch immer. Man kann natürlich das Ganze einmal untersuchen. Das machen wir auch nicht regelmäßig, weil es für uns kein Kaufkriterium darstellt, aber Interesse halber arbeiten wir da zum Beispiel mit der Uni Bonn zusammen, die auch so eine lebensmittelchemische Fakultät hat, und machen wir so Vergleichsuntersuchungen. Wie viel Katechine haben wir denn jetzt letzten Endes im Tee? So, und da lässt sich wirklich sagen, du hast eben das EGCG angesprochen, das, für alle, die das nicht wissen, das ist Epigallocatechingalat. Das ist das mutmaßlich wirksamste Katechin, was wir im Grüntee finden. So, und warum jetzt ausgerechnet der Grüntee, was im Schwarztee, das ist doch die gleiche Pflanze. Ja, das stimmt. Durch die Oxidation haben wir aber eine stoffliche Umwandlung von vielen Katechinen. Also man kann heute relativ genau sagen, dass vor allen Dingen der Bereich EGCG im Grüntee in aller Regel etwa doppelt so hoch ist wie im Schwarztee. Das heißt nicht, dass der Schwarztee jetzt ungesünder ist, sondern einfach, wenn es um diesen bestimmten Stoff geht. Aber Tee hat ja eine Vielzahl von Substanzen, die da drin sind, die auch noch nicht alle erforscht sind. Ja, der Hauptfokus liegt in der internationalen Forschung wirklich auf den Bereich EGCG. Und da gibt es immer mal wieder auch neue Erkenntnisse. Es gibt zum Beispiel den Deutschen Teeverband, der unter www.teeverband.de zu erreichen ist. Und die haben eine ganz eigene Rubrik, wo sie immer wieder auch Studien aktualisieren, wenn es etwas Neues gibt zum Thema Katechine, Gesundheitsnutzen und Tee. Also der Teeverband überwacht weltweit sozusagen das Netzwerk an Studienlage zum Thema Tee. Die machen da so ein Peer-Review draus. Und alle relevanten Ergebnisse findest du dann auf teeverband.de. Das kannst du dir alles kostenlos runterladen. So, jetzt aber noch so ein Punkt, der mir in diesem Bereich ganz besonders am Herzen liegt. Denn es gibt häufig so ein bisschen die Problematik, dass Leute dann Tees kaufen mit vermeintlich sehr hohen Katechinwerten. Das kann man ja untersuchen. Ne? Das muss immer chargengenau dann gemacht werden. So, dann habe ich dann zu Hause diesen Tee und dann bereite ich mir den zu, wie zum Beispiel der Marco eben sein Gyoko mit 60 Grad und 2 Minuten. Und dann habe ich gar nicht so viele Katechine in der Tasse. Und das ist mir ganz besonders wichtig, das einmal kurz anzusprechen, aufzuklären. Denn ich kann natürlich die Katechine messen, die im trockenen Blatt sind. So, dann weiß ich, wie viel hat der Tee, den ich hier gerade vor mir habe. Dann weiß ich aber noch lange nicht, wie viel Katechine habe ich nachher in der Tasse. Denn die Zubereitung, die bestimmt maßgeblich, wie viel Katechine ich nachher zu mir nehme. Das bedeutet, wenn ich möglichst viele Katechine durch den Tee aufnehmen möchte, dann muss ich den mit kochendem Wasser und 10 Minuten Ziehzeit zubereiten. Und Achtung, wer hat es vermutet, das schmeckt nicht besonders lecker. Also, mein Sohn ist gerade ein bisschen erkältet, ne, beschwert sich immer, warum die Medizin so eklig schmeckt. So, ja, das ist beim Tee genauso. Ne? Also, wenn ich einen möglichst leckeren Tee haben möchte, dann bereite ich zum Beispiel den Grüntee mit 60 oder 70 Grad zu. Dann hole ich aber nicht alles raus, was ich mit Hilfe von Wasser lösen könnte. Wenn ich den Tee aufgrund der Aufnahme von Katechinen zu mir nehme, dann sollte ich den wirklich auskochen, so 10 Minuten lang. Dann kommen natürlich auch alle Bitterstoffe raus. Auch Katechine sind sensorisch bitter. Ne? Also je mehr Katechine, desto herber wird der Tee nachher schmecken. Und das muss ich einfach vorher wissen, damit ich den Tee so zubereite, dass ich, wenn ich schon einen Tee aufgrund der Katechine auswähle, dass ich auch möglichst viel nachher davon zu mir nehme. Ne? Und dann geht das halt nur mit dieser Methode. Ich glaube, einen Teehändler, den habe ich mal gefunden, der hat dann extra drauf geschrieben, Achtung, nach der Zubereitung wird der Tee sehr herb schmecken. Das fand ich natürlich ganz gut. Es nützt nichts, wenn ich einen Tee habe, der bis zum Tassenrand voll ist mit Katechinen, aber dann 60 Grad verwendet. Das ist so ein bisschen wie ein Ferrari nur im ersten Gang fahren. Ne? Da ist so ein bisschen am Ziel vorbei. Also das ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Ne? Wenn ich Katechine will, muss ich die Zubereitung anpassen. Und den aktuellen Stand der Wissenschaft findest du zum Beispiel beim teeverband.de.
Der Tee des Monats. Nicht nur einer, sondern gleich fünf. Welcher Matcha ist denn für wen geeignet?
Ja, Matcha, unser Tee des Monats, der ist mir jetzt auch auf der Japanreise überall begegnet natürlich. Und wir haben mittlerweile eine recht große Auswahl an Matchas in unserem Sortiment. Und da fragt man sich am Anfang zurecht, welcher ist denn jetzt der richtige? So, das hängt sehr davon ab, was du damit nachher machen möchtest. Möchtest du den Matcha pur trinken, also so quasi zeremoniell aufgeschlagen mit einem Chasen, einem Matcha-Besen? Oder sagst du, nö, ich möchte den wie in dem populären Musikvideo als Eist Matcha-Latte trinken? Das ist wirklich so die erste Frage, die du dir stellen musst. So, magst du den Geschmack von Grüntee allgemein gerne, dann wahrscheinlich eher pur, dann greif zu einem der drei Matchas in den Dosen, zum Beispiel Seijaku oder Kei. So, wenn du sagst, nee, ich mag das eigentlich gar nicht, ich mag das lieber mit Milch oder Kokos oder Soja oder ich möchte das im Müsli haben oder im Smoothie, ich mache mir morgens immer so einen tollen Smoothie und dann kommt der Matcha rein, dann würde auch der Matcha Culinary, der Wa, sehr gut passen. Der hat einfach ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn der Matcha eben nicht pur dominant im Vordergrund steht. So. Wenn du das jetzt noch nicht weißt, ne, sagst du, ich weiß noch gar nicht, ob der mir so schmeckt, dann ist meine Empfehlung ganz klar der Matcha Sei, denn der ist zwar in der Dose, den kannst du auch pur trinken, aber der ist auch nicht so teuer, dass du den nicht auch einfach in Eiscreme oder Joghurt mischen kannst. Also das ist eigentlich so der perfekte Beginner-Matcha, um herauszufinden, in welche Richtung geht das. Und dann wirst du natürlich schauen, schmeckt dir das oder nicht. Und wenn es dir pur schmeckt, dann kannst du natürlich auf den Jaku oder auf den Kei wechseln. Das sind so die Tees, die einfach für den puren Genuss geeignet sind, die also geschmacklich so schön sind, dass sie einfach pur getrunken werden können oder auch sollten. Natürlich kannst du auch mit dem Kei einen Matcha Cheesecake backen. Das wird ein extrem leckerer, aber vermutlich auch etwas teurer Käsekuchen. Das geht natürlich auch. Aber den Matcha Culinary zum Beispiel pur trinken, der wäre mir persönlich ein bisschen zu herb. Da hilft es natürlich einmal auszuprobieren und dich vielleicht auch mal im Fachgeschäft einmal beraten zu lassen. Und dann nimmst du eine Dose mit, probierst es aus, was dir am besten schmeckt.
Über den Tassenrand hinaus. Auf welche Arten kann man Matcha zubereiten?
Also Matcha ist ja eines der vielseitigsten Produkte, die man überhaupt in der Küche verwenden kann. Also nicht nur in der Teetasse, sondern generell in der Kulinarik. Das liegt ganz einfach daran, dass Matcha so fein vermahlen ist. Also es gibt bis heute noch diese Tradition, dass hochwertiger Matcha auf Granitsteinmühlen vermahlen wird und er erreicht dadurch eine Partikelgröße, die viel, viel feiner ist als die meisten Gewürze, die wir zu Hause haben. Also in der Regel ist der Matcha, ja, kommt ein bisschen auf den Gewürzhersteller an und auf den Matcha, aber in der Regel ist er etwa 5-mal feiner als jede Curry-Mischung, die wir im Schrank stehen haben. Und das macht ihn natürlich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Ich kann den also ganz normal zubereiten, also klassisch in einer Schale und dann mit einem Bambusbesen aufschlagen. Und dann zeigt sich auch, wie gut der Matcha ist, denn bei dieser Zubereitung ist es natürlich sehr wichtig, dass er feinst vermahlen ist, weil ansonsten habe ich das Gefühl, ich würde Sand oder so ein bisschen grüsselig das Ganze trinken. Das möchte ich natürlich nicht, sondern guter Matcha soll ganz samtig weich sein. Dann kann ich den natürlich auch sehr modern, wie es aktuell überall populär ist, als Matcha Latte zubereiten. Da mische ich einfach ein bisschen von dem Matcha mit ein bisschen warmem Wasser. Dann mache so eine Art Paste daraus und dann gieße ich das mit Milch oder mit Milchalternativen auf. Das geht kalt oder warm. Ich kann das über Eiswürfel gießen oder mit einem schönen Milchschaum oben drauf. Und dann kann ich natürlich, wenn ich das in so einer Tasse habe, anstatt Kakaopulver beim Cappuccino, kann ich nachher noch ein bisschen Matcha drüber streuen. Das sieht richtig cool aus. Aber ich kann das Ganze auch natürlich in alle mögliche Art von Dessert mit einarbeiten. Ich kann das in meinen Joghurt machen, in meinen Smoothie. Ich kann daraus ein Tokyo Cheesecake machen, indem ich einen Käsekuchen backe und einfach ein bisschen Matcha-Pulver reinrühre. Sieht richtig, richtig cool aus. Natürlich auch Matcha-Eis, ne, bietet sich an, entweder Kokos oder Vanille, schmeckt super, super lecker in Verbindung mit Matcha. Wichtig ist nur bei allen Sachen, dass ich den Matcha einmal durch so ein kleines Küchensieb streiche. Das liegt daran, dass er eben so fein vermahlen ist und sich über den Transport einfach statisch auflädt und dann neigt er zum Verklumpen. Das ist nicht, weil er feucht geworden ist, sondern weil er sich elektrostatisch zu diesen kleinen Matcha-Klümpchen verballt. Und genauso wie man das bei Kuchenrezepten mit dem Mehl macht, sollte man das beim Matcha genauso beherzigen. Einmal durch so ein kleines Küchensieb oder durch ein Matcha-Sieb durchsieben und dann habt ihr auf jeden Fall Freude beim Matcha-Kochen. Boah, meine Güte, wir haben gar nicht so viele Fragen beantwortet. Trotzdem ist mein Mund trocken. Uns haben sehr, sehr viele Nachrichten erreicht. Vielen Dank an alle, an euch da draußen aus unserer Community und ein großes Sorry an alle, deren Fragen heute nicht beantwortet werden können. Aber vielleicht machen wir das ja nochmal. Dann kommen vielleicht auch eure Fragen hier in den Podcast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es schön, was für Themen euch so bewegen. Manche Dinge, die sind auch nach 20 Jahren immer dieselben, ne? Wie geht ein zweiter Aufguss oder welchen Filter sollte ich verwenden? Also das wird auch nie aus der Mode kommen, das finde ich auch sehr schön und das kann man auch gar nicht oft genug beantworten. Ne? Die privaten Fragen nach meiner Konfektionsgröße, die haben wir jetzt hier öffentlich nicht beantwortet. Aber ich freue mich, dass ihr so toll mitgemacht habt. Hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören wie mir beim Beantworten. Und vielleicht habt ihr ja was Neues dazugelernt. Vielleicht hattet ihr auch genau die Frage, die zum Beispiel der Marco oder der Max hatten. Und dann habt ihr was Neues dazugelernt zum Thema Tee. Ich freue mich über diese Community-Folge, verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche euch allen viel Spaß beim Tee trinken und einen schönen Sommer. Bis bald.
Das war der Podcast Ein im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.